Zum runden Geburtstag. Heute mit Erhard Buseck, Jurist und Politiker. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Dr. Erhard Buseck wurde am 25. März 1941 in Wien geboren. Seine politische Laufbahn begann er 1964, bald nach Abschluss seines Studiums an der Universität Wien, als Clubsekretär der ÖVP im Parlament. Während der Kanzlerschaft von Bruno Kreisky wurde er zum ÖVP-Generalsekretär bestellt und übernahm 1991 die Leitung der Partei. Gleichzeitig übte er das Amt des Bundesministers für Unterricht aus. Unter seiner Ministerschaft wurden Reformen der Hochschulen eingeleitet. Wiederholt war er als Inhaber des ÖVP-Vorsitzenden im Gespräch. Buseck ist bekennender Katholik, gilt und galt in seiner Partei als kritischer Intellektueller. Seit langem ist er auch Publizist. Gegenwärtig hat Buseck den Vorsitz der Südeuropa-Initiative inne, war 2002 Regierungsbeauftragter für die EU-Erweiterung und ist jetzt Vorstand des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa, Präsident des Europäischen Forums Alpbach und Rektor der Fachhochschule Salzburg. Herr Dr. Buseck, herzlichen Glückwunsch zunächst und ad multos annos. Sie selbst bezeichnen sich gerne als einen liberalen Konservativen mit christlichen Wurzeln. Was bedeutet das? Welches Selbstbildnis geht da hervor? Welches Porträt wird da sichtbar?
Die traditionelle Beziehungen zum Christentum bzw. zur katholischen Kirche ist aber durchaus auch ein Ergebnis meines Elternhauses. Meine Mutter war Katholikin, mein Vater war interessanterweise Protestant. Ich bin in der männlichen Linie der erste Katholik in der Familie Buseck. Das hat bestimmte religionshistorische Gründe, denn die Familie der Buseks ist eingewandert aus dem österreichischen Teil von Schlesien. Dort hat es ein eigentümliches Toleranzpatent gegeben. Es konnten hier, oder es waren die Männer protestantisch und die Frauen waren katholisch. Und die Tatsache, dass mein Vater ein bewusster Protestant war, hat meinen Blick für Ökumene und für Toleranz geschärft. Ich bin mit dem Ausdruck liberal nicht so sehr glücklich, weil er heute sehr oft verwendet wird und eigentlich Gesinnungslosigkeit bedeutet. Ich hätte ihn lieber durch Offenheit ersetzt. Ich stehe, was konservativ betrifft, auf dem Standpunkt, wer wirklich konservativ ist, muss für Erneuerung eintreten, damit die Dinge eben sich so entwickeln, dass sie für den Menschen erträglich und gut sind. Und aus dem ergibt sich doch ein gesamtes Lebensbild für mich, das mich durchgetragen hat. Ich sage dazu, dass ich ohne die Vorstellungen der Kirche rund um das Zweite Vatikanum nie so meine Position gefunden hätte. Ich lebe heute noch davon und bin unendlich dankbar jenem Geist und jenen Geistern, die diesen Weg der Kirche bereitet haben.
Darauf darf ich noch einmal zurückgreifen, Herr Dr. Buseck. Zunächst aber, Sie haben Ihre politische Laufbahn vor 40 Jahren in der ÖVP, in der Österreichischen Volkspartei, begonnen und sind heute EU-Koordinator des Stabilitätspaktes für Südosteuropa, also für den Balkan. Dazwischen liegen das Amt des Wissenschaftsministers, des Bundesvorsitzenden der ÖVP, des Vizekanzlers Österreichs. Sie haben ein weites Feld der Politik und der Kulturpolitik kennengelernt und sind vielseitig engagiert. Welche waren die wichtigsten Voraussetzungen für eine so ungewöhnliche Karriere?
Meines Erachtens noch ein eigener Standpunkt, ein gewisser kultureller Hintergrund, den ich durch mein Elternhaus, durch Österreich und nicht zuletzt durch die Kirche erhalten habe, aber ganz sicher auch die Neugierde, nämlich zu versuchen, in den verschiedenen Bereichen des Lebens etwas zu verbessern. Das war die eigentliche Triebfeder für mich, in die Politik zu gehen.
Die Politik ist im Allgemeinen eine Quelle von Genugtuung und Selbstverwirklichung, aber bekanntlich auch Ursprung von Ärger und manchmal auch bitterer Undankbarkeit. Wie sehen Sie das, wenn Sie Rückschau auf Ihr bisheriges Berufsleben halten, Herr Dr. Buseck?
Zunächst möchte ich sagen, dass ich überzeugt war, nach meinem Ausscheiden aus der Politik keine Freunde zu haben. Das war einer meiner größten Irrtümer, denn ich musste erfahren, dass ich weiterhin gute Freunde hatte. Also offensichtlich war mein Bild von dem, wie einem Politiker begegnet wird, sehr skeptisch. Ich muss sagen, dass ich durch die Politik sehr viel an Erfahrungen gewonnen habe, an Werten, an Dingen, die mir im Leben eigentlich wichtig sind. Ich blicke nicht zurück im Zorne. Ich bin eigentlich sehr zufrieden und registriere mit Schmerz, dass die heutige junge Generation nicht so gerne in die Politik geht. Politik ist aber notwendig.
Kommen wir zu Europa. Sie gehörten zu den bedingungslosen Befürwortern und Förderern eines EU-Beitritts Ihres Landes. Und so konnten Sie sich 1994 auch als Sieger fühlen. Heute haben sich im Allgemeinen wieder Europamüdigkeit und Europaskepsis breit gemacht. Warum? Was kann man tun, um die Menschen wieder für Europa zu begeistern?
Zunächst glaube ich, dass das nicht so sehr mit dem Zustand der Europäischen Union zu tun hat, sondern wir leben in einem Zeitalter der dramatischen Veränderung. Diese Veränderungen ziehen wie im Kino an uns vorüber, sehr rasch. Nur wir sind Akteure und gleichzeitig Betroffene und haben die Schwierigkeit, mit diesen neuen Wirklichkeiten fertig zu werden. Das ist nicht nur eine neue Landkarte in Europa, die Zeit der Ost-West-Teilung ist vorüber, es sind neue Staaten entstanden, sondern es gibt natürlich auch entscheidende Veränderungen, die im technologisch-wissenschaftlichen Bereich beginnen, über die Informationsgesellschaft hin zur Globalisierung gehen. Die Menschen fühlen sich unsicher und versuchen, das irgendwo festzumachen. Daher sind sie mit der gegenwärtigen Form der Europäischen Union unzufrieden. Aber eigentlich ist bisher noch niemand aufgetreten, der eine Alternative sagen konnte. Ich glaube, dass es eine heilsame Krise ist. Wir stehen an einer Wegkreuzung. Wir müssen nur den richtigen Weg in die Zukunft wählen.
Es ist trotz großen und vielseitigen Einsatzes nicht gelungen, die christlichen Wurzeln in die Magna Carta Europas mit aufzunehmen. Ist hier etwas Grundlegendes schiefgelaufen? Oder hat sich vielmehr gezeigt, dass man in einem demokratischen System auch mit solchen Risiken einfach rechnen muss?
Damit ist zu rechnen. Ich sehe darin keine Tragik. Denn wenn es um den Wert des Christentums geht, als politisches Element und als Orientierung, hängt es von uns Christen ab, wie sehr wir das durchsetzen können. Da hilft uns eigentlich der Buchstabe einer Präambel herzlich wenig. Es liegt an unserer eigenen Überzeugungskraft und die müssen wir verstärken. Wir können uns nicht auf eine Verfassung ausreden. Wir können uns nur dahin orientieren, dass wir als Christen selber mehr tun.
Als Honorierung Ihrer bisherigen Arbeit und als international anerkannter Kenner Mitteleuropas wurden Sie 2002 von den EU-Außenministern zum Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau auf dem Balkan ernannt. Man sagt Ihnen intellektuelle Brillanz und geschickte Verhandlungstaktik nach. Sind das die Werkzeuge, mit der Sie an diese schwierige Aufgabe herangegangen sind?
Wenn Sie in einer Region Verantwortung haben, die von 4 Kriegen gekennzeichnet ist, von einer neuen Landkarte, von den unterschiedlichen Positionen und dann jeder Menge historischer Erinnerungen, dann müssen Sie die Fähigkeit haben, zwischen den einzelnen Positionen herumzugehen und zunächst einmal etwas zu zeigen, das ich Empathie nennen möchte, nämlich ein Einfühlungsvermögen, das in der Folge zu Kompassion führt, nämlich mitleiden zu können, weil ja auch sehr viel Leid in dieser Region selber zu Hause ist. Dann sind Sie überzeugend, dann werden Sie akzeptiert und dann bringt man auch etwas weiter. Und ich muss sagen, etwas, was mich in meinem Leben ungeheuer freut, ist, dass ich in dieser Region eine große Akzeptanz genieße.
Die Lage auf dem Balkan beschäftigt nicht nur die Politik, sondern auch die Religionen. Beide haben großen Einfluss auf die Lage des jeweiligen Landes. Welche Schritte sind bisher auf dem Gebiet des Zusammenlebens der verschiedenen Volks- und Völkergruppen gelungen, welche nicht? Kann man überhaupt von einer Versöhnung auf dem Balkan sprechen?
Leider nein. Ich muss das klar beantworten. Wir sind weit davon entfernt. Dann könnte man sagen, es gibt auch andere Gegenden Europas, wo die Versöhnung noch nicht stattgefunden hat, wenn ich an Nordirland oder das Baskenland denke, dass die Dinge ihre Zeit brauchen. Aber diese Ausrede, die gilt nicht, sondern wir haben uns zu bemühen. Ich glaube, es fehlt das Einfühlungsvermögen gegenüber der Position des anderen, auch das Verständnis von Christentum, aber auch des Islam. Ich bin aber der Position etwa von Johannes Paul II. Unendlich dankbar, die er in Sarajevo bezogen hat. Ich halte auch seine Entscheidung neben Benedikt von Nursia Cyril und Metto zu Aposteln Europas zu erinnern, von ungeheurer Wichtigkeit, weil es eine gewisse Arroganz des Westens gegenüber dem Osten oder auch eine Arroganz der abendländischen Kirche gegenüber der Orthodoxie selber gibt. Da fehlt uns eigentlich noch sehr viel. An der Spitze, etwa Patriarch von Konstantinopel, läuft es sehr gut, aber in den mittleren Rängen ist es schwieriger. Wogegen sich die Kirchen und die Konfessionen wehren müssen, ist von der Politik vereinnahmt zu werden. Sie wurden instrumentiert und das ist sehr schlecht.
Kommen wir noch einmal auf Österreich zurück, Herr Dr. Buseck. Sie haben sich wiederholt kritisch über die Situation der katholischen Kirche in Ihrem Land geäußert. Worin liegen die Hauptpunkte Ihrer Kritik?
Ich glaube, dass der Gedanke der Evangelisierung die entscheidende Frage ist. Ich habe eine etwas primitive Methode. Ich frage bei vielen Gelegenheiten, wenn die Frage nach den bestimmenden Werten auftaucht, danach, was von den 10 Geboten gewusst wird. Denn das ist ja eine gewisse Symbolisierung von Werthaltungen. Man muss zu meinem Schmerz feststellen, dass man ganz interessante Reihenfolgen hat. Es führt dann meistens das 6. Gebot, das gekannt wird, dass aber von den ersten 3, wo von Gott die Rede ist, zu wenig gesprochen wird. Hier muss die Kirche Gott zur Sprache bringen. Sie muss den Glauben zur Sprache bringen und nicht so sehr manches, was eher eine Nebenfrage darstellt. In der Verkündigung liegt mein Schmerz. Da ich am Tage der Maria-Verkündigung geboren bin, habe ich dazu eine besondere Beziehung.
Was müsste die katholische Weltkirche heute tun, um ihre Botschaft besser vernehmbar zu machen?
Meines Erachtens die Frage der Globalisierung in ihrem Sinne, etwa der Ökumene oder auch des wechselseitigen Verständnisses der unterschiedlichen kulturellen Welten, stärker betonen. Die Kirche ist eine Weltkirche. Wir haben eine gewisse Tendenz zum insularen Denken, quasi der Abkapselung der Kirche der Österreicher von der Kirche der Slowaken oder meinetwegen der Kirche in Indien. Ich glaube, dass es diese innere Verbindung des Weltkirchenverständnisses, und das ist ja das Faszinosum des Christentums, dass es nicht national oder kontinental verortbar ist, sondern allgemein für alle Menschen da ist, dass wir das stärker betonen müssen.
Ihre eigene Jugend wurde, Herr Dr. Buseck, Sie haben es bereits angedeutet, von den Errungenschaften des Zweiten Vatikanums geprägt. Was hat Ihnen daran besonders gefallen und was finden Sie darin heute noch unerfüllt?
Johannes der 23. hat mit dem Aggiornamento hier ungeheuer Wichtiges vorgegeben. Das, was in der Liturgie geschehen ist, hat mich sehr beeindruckt. Die Teilnahme aller Christen an der Mahlgemeinschaft hier in einer aktiven Weise, dass sie nicht passive sind, sondern hier mitgestalten können. Der Gemeinschaftsgedanke der Kommunion schien mir und scheint mir von ungeheurer Wichtigkeit zu sein. Dann war es auch das Zugehen auf die Probleme der Zeit selber, das sehr stark war, aus einer inneren Überzeugung zu dieser Welt aktiv beitragen zu können.
Europa, Österreich, die Kirche und die ganze Welt sind ins dritte Jahrtausend eingetreten. Welche Signale müssen wahrgenommen werden, um einigermaßen den rechten Weg nicht zu versäumen? Letzte Frage an den Jubilar, den österreichischen Politiker, Juristen und Intellektuellen, Dr. Erhard Buseck.
Ich halte es für wichtig, das Wort von sperare contra spem, das Hoffen gegen die Hoffnung, aufrechtzuerhalten. Denn Hoffnung ist ja eines der wesentlichen Elemente auch des Glaubens. Nicht zuletzt die Hoffnung auf die Erlösung und die Anschauung Gottes. Hier ist es ganz entscheidend, dass wir die Sprache finden. Ich bin immer fasziniert von zwei Beispielen der Bibel. Das eine ist die babylonische Sprachenverwirrung, wo wir die Sprache füreinander verloren haben, offensichtlich aufgrund des sich Überhebens über Gott, und die Antwort des Pfingsterlebnisses, wo der Geist über die Jünger kam und dann heißt es faszinierend, ein jeder hörte den anderen in seiner Sprache reden. Im 21. Jahrhundert müssen wir lernen, jeweils den anderen in seiner Sprache reden zu hören. Denn das allein ist schon der Beginn des Verstehens und der Realisierung von Nächstenliebe.
Aus der Sendereihe Menschen in der Zeit brachten wir zum runden Geburtstag heute mit Erhard Buseck, Jurist und Politiker, von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.